Hallo Mensch, suchst du etwas?
Vor ihm stand eine Kastille mit einem runden, herzlichen Gesicht. Anstelle einer Toga trug sie einen leichten Harnisch, der Quinn an die Panzer der Königskrabben erinnerte.
Oh, hallo,
Er stockte.
Claire,
sagte sie strahlend.
Hallo Claire,
fuhr er fort.
Ich suche tatsächlich etwas. Weißt du, wo ich die Schürferin finde?
Ich wollte sie heute begleiten und ihnen ein wenig bei der Arbeit zur Hand gehen, aber ich fürchte, ich habe mich verlaufen.
Na, dann hast du ja Glück, dass ich gerade auf dem Weg zu ihnen bin.
Sie zwinkerte ihm grinsend zu.
Bist du eine Kriegerin?
Fragte Quinn im Gehen mit Blick auf ihre Rüstung.
Kriegerin?
Sie lachte schallend auf.
Sowas gibt es bei uns nicht. Gegen wen sollen wir denn kämpfen, hm?
Ich weiß nicht, aber es gibt hier doch bestimmt gefährliche Tiere.
Gefährliche Tiere, natürlich, aber wir sind mindestens genauso gefährlich für sie, wie sie für uns.
Wir setzen uns zur Wehr, wenn wir in Gefahr geraten, aber deshalb bekämpfen wir sie noch lange nicht. Claire überlegte einen Moment.
Ich möchte ehrlich gesagt ungern der Auslöser für einen Krieg sein, weil ich eine Gefahr für einen kleinen Krebs darstelle, der versehentlich unter meine Fußsohle gekrabbelt ist.
Quinn fühlte sich wie ein Narr. Ihr schien jeder auf alles eine Antwort zu haben. Um ihn aus seinem peinlich berührten Schweigen zu befreien, erklärte ihm Claire,
»Ich bin eine der Schürferinnen. Dafür benötige ich die Rüstung.
Und du wirst auch eine brauchen, wenn du uns heute begleiten möchtest, ob du willst oder nicht,« fügte sie grinsend hinzu. Sie erreichten einen kleinen Hof an der Stadtgrenze. Claire stellte ihm die Leiterin der Schürferinnen vor. Hypatia, eine muskulöse Kastille mit kantigem Gesicht und zerkratzten Händen, wies Quinn an, sich eine Rüstung aus der Kammer zu holen. Da für gewöhnlich ausschließlich Frauen zum Schürfen gingen, gab es keine Harnische für Männer. Ausschließlich seiner schmalen Gestalt war es zu verdanken, dass Quinn überhaupt etwas fand, das ihm passte. Vor allem der Helm erwies sich als furchtbar ungemütlich. Besser als zertrümmerte Knochen, versuchte Quinn sich aufzumuntern, als er unbeholfen klappernd aus der Kammer stapfte. Auf dem Hof warteten bereits zwei gesattelte Reitkrebse. Auch wenn er es nicht zugeben wollte, hatte er doch größten Respekt vor den riesenhaften Tieren. Da half es nicht sonderlich, dass ihm selbst die Vorstellung, auf einem Pferd zu reiten, schon Unbehagen bereitete.
»Keine Sorge, Quinn. Ich werde auf dich aufpassen.«
Claire klopfte ihm beruhigend auf die Schulter. Am liebsten hätte er seine Furcht abgestritten, doch ihr freundlicher Blick ließ ihn verstummen.
»Du reitest mit mir.«
Behende zog sie sich an einem Seil, das vom Sattel herabhing, auf die Götterkrabbe hoch.
»Jetzt bist du an der Reihe,« forderte sie ihn auf. »Mach dir keine Gedanken, es tut dir nicht weh.«
Ihr Wehzutun war in diesem Moment Quinns geringste Sorge. Viel größere Angst hatte er, dass die Krabbe nach ihm ausschlagen oder mit seinen gigantischen Zangen nach ihm schnappen könnte.
»Nun komm schon, dir geschieht nichts«,
rief Hypatia von dem Rücken der zweiten Krabbe herunter. Äußerst widerwillig näherte Quinn sich dem Tier, das entspannt vor sich hindöste. »So ist's gut, Krebs«, dachte Quinn, »bleib schön ruhig.« Während er sich an dem Seil hochzog, beobachtete er die Krabbe misstrauisch, die sich allerdings nicht sonderlich viel aus ihm zu machen schien. Claire reichte ihm eine Hand und zog ihn mit erstaunlicher Kraft das letzte Stück nach oben, als wäre er leicht wie eine Feder.
»Danke«,
keuchte er. Kaum hatte er sich hinter Claire auf dem Rücken des Tieres niedergelassen, setzte es sich auch schon in Bewegung. Quinn klammerte sich unter einem ängstlichen Aufschrei am Sattel fest. Mit seinen Gedanken darauf gerichtet, nicht von der Götterkrabbe zu fallen, merkte er nicht einmal, wie sie ohne weiteres die Stadtgrenzen passiert hatten.
»Du weißt, dass du nicht herunterfallen kannst. Das Wasser trägt dich.«
Claire schaute über die Schulter zu ihm. Quinn hatte sich so sehr an das Leben unter Wasser gewöhnt, dass es sich mittlerweile anfühlte, als wäre er an Land. Freudig überrascht stellte er fest, dass die Magie des Wassers sich erneut mit ihm verbunden hatte und ihm ermöglichte, ganz normal zu atmen. Ein gewisses Maß an Anspannung blieb dennoch den gesamten Weg bis zu den Aquamarienhöhlen bestehen. Erleichtert hieß Quinn den Boten unter seinen Füßen willkommen, als er sich im Eingang zu den Höhlen von der Götterkrabbe heruntergeschwungen hatte. Hypatia drückte ihm eine Spitzhacke in die Hand, mit der er Aquamarine aus den Wänden schlagen sollte.
»Die Steine, die du abgebaut hast, kannst du in die Körbe legen, die überall in den Gängen stehen. Wo du schürfst, bleibt dir überlassen. Je tiefer du in die Höhlen vordringst, desto größere Aquamarine wirst du zwar finden, aber eben auch häufiger unangenehme Besucher antreffen. Gerade zu Beginn würde ich dir raten, dich lieber in den vorderen Bereichen aufzuhalten, auch wegen der möglichen Steinrutsche.«
»Wie beruhigend«,
dachte Quinn und beschloss, dass sein vorderen Teil bestens aufgehoben sein würde. Mit einem unangenehmen Kribbeln im Bauch folgte er dem Poltern, Klirren und Kratzen ins Innere. Die Höhle, in leuchtend blaues Licht getaucht, war durchzogen von glühenden Aquamarinadern. An den hohen Wänden der Höhle, selbst an der Decke, schwammen Schürferinnen, um geübt, das Gestein mit ihren Hacken zu bearbeiten. Wer nicht mit Schürfen beschäftigt war, saß in Gruppen zusammen, um sich auszuruhen oder sich bei Würfelspielen zu unterhalten. Eifrig machte Quinn sich an die Arbeit. Vor allem zu Beginn hatte er große Schwierigkeiten im Umgang mit der Spitzhacke. Aber dank der Hinweise Claires, die ihn ein wenig im Auge behielt, bekam er schon bald ein Gefühl für die richtige Handhabung. In kürzester Zeit blies die körperliche Anstrengung all seinen Kummer, seine Sorgen und Gedanken hinfort. Während die Kastillen immer wieder Ruhepausen einlegten, arbeitete Quinn unermüdlich, ohne jegliche Unterbrechung. Am Ende des Tages blickte er völlig gerädert, aber stolz auf die Menge an Steinen, die er geschürft hatte. Manch eine der erfahrenen Schifferinnen hatte sogar weniger abgebaut als er. Doch entgegen seinen Erwartungen dankten sie ihm zwar für die Hilfe, aber zeigten keinerlei Bewunderung für seine außerordentliche Leistung. Claire war seiner Enttäuschung nicht entgangen.
»Du weißt, dass der ständige Vergleich mit anderen nur zu bösem Blut führt. Jeder tut, was er kann. Warum sollten wir auch weiterarbeiten, wenn unser Körper nach einer Pause verlangt? Warum sollten wir mehr schürfen, als wir brauchen?«
»Bei den Göttern? Dann müssten wir ja noch ein Lager bauen.«
Ihr Lachen hallte von den Wänden wieder. Quinn schaute sie verdutzt an. Die Denkweise der Kastillen war wirklich außergewöhnlich, aber auch befremdlich. Er wusste nicht, ob er im Angesichts ihres ach so großmütigen Verhaltens beschämt oder wütend sein sollte. Auch wenn er es sich nicht erklären konnte, passte es ihm nicht, wie fehlerfrei die Kastillen zu sein schienen. Peinlich berührt sah er sich um. Hoffentlich hatte keiner seine Gedanken mitbekommen. Nun hatte er wirklich einen Grund, sich zu schämen, dachte Quinn, als er zu den mit Aquamarin beladenen Krabben trottete. Mit jedem Tag in den Aquamarinhöhlen fiel es Quinn leichter, sich dem Rhythmus der Schürferinnen anzupassen. Zugegebenermaßen ertappte er sich immer wieder dabei, wie er in alte Denkmuster rutschte. Aber, sobald er sich daran erinnerte, dass er sich nicht in einem Wettstreit befand, spürte er eine regelrechte Ruhe in sich. Und seit er wusste, dass Marki gut aufgehoben war, trieben ihn auch keine Gewissensbisse mehr um. Alles, was Marki noch im Kopf hatte, waren die wilden Seepferde, auf deren Rücken sie nun gemeinsam mit Phoebe die Landschaft erkundete. Insgesamt fühlte sich Quinn also, mal abgesehen von den immer stärker werdenden körperlichen Schmerzen, bei der Arbeit mit den Schifferinnen zunehmend wohler. Er war mittlerweile ein fester Bestandteil ihrer Gruppe geworden. Sie scherzten nicht nur ausgelassen mit ihm, sondern brachten ihm sogar ihre Würfelspiele bei.
»Wozu bauen wir eigentlich die Aquamarine ab?«,
fragte er während eines Spiels. Schlagartig veränderte sich die ausgelassene Stimmung. Quinn überlegte, ob er etwas Falsches gesagt hatte, da ergriff Hypatia das Wort.
»Vor Tausenden von Jahren schlugen unsere Vorfahren ihr Lager hier auf und legten damit den Grundstein für unsere wunderschöne Stadt. Das Leben ohne jeglichen Schutz stellte sich bald als ebenso große Herausforderung dar wie der Umgang mit unklarem Wasser.«
»Unklares Wasser?« hakte Quinn nach. Hypatia nickte.
»Wir waren nicht immer ein so friedvolles Volk. Auch bei uns gab es böses Blut. Wie Gift verpestete es alles um sich herum. Auch das Wasser.«
Ihr Blick wurde nachdenklich.
»Durch einen Zufall entdeckte Leukothea, die älteste und weiseste Frau unseres Stammes, die Kadeshöhlen, in denen wir auch heute noch unsere Aquamarine schürfen. Als sie merkte, wie klar und frei von schlechten Einflüssen das Wasser hier war, stellte sie Nachforschungen an. Schon bald fand sie heraus, dass die Aquamarine die Ursache für das reine Wasser waren. Leukothea rief umgehend einen Schürfertrupp ins Leben, der anfing, die magischen Steine abzutragen, um sie in den Häusern der Stadt zu verbauen und die Stadtgrenzen damit zu befestigen. Die gebündelte Magie der Aquamarine war so stark, dass sie getrübtes Wasser klärte und ihm sein uraltes Wissen zurückgab. Den Schutzzauber um Castalia herum, der uns gehen, atmen und so unbeschwert leben lässt, verdanken wir der großen Macht der Aquamarine. In ihnen ist das Herz der Wassermagie verankert.«
Etwas an der Art, wie Hypatia gesprochen hatte, ließ Quinn aufhorchen. Wenn ihn nicht alles täuschte, bedrückte sie etwas. Er schaute in die Gesichter der anderen Schürferin, wo er dieselben Sorgen gespiegelt sah.
»Wollen wir noch eine Runde spielen?«
versuchte Claire rasch, das Thema zu wechseln. Quinn wollte nicht aufdringlich sein und beließ es lieber dabei. Doch das ungute Gefühl, dass irgendetwas nicht stimmte, blieb bestehen. Wenn sich hier kein Ungleichgewicht andeutete, sollte man ihn von nun an einen Dunkelgolem nennen. Quinn hatte nicht für möglich gehalten, wie sehr man im kühlen Wasser schwitzen konnte, aber ihm rann der Schweiß förmlich in Sturzbächen den Rücken hinab. Sein Kopf glühte und seine Arme zitterten vor Anstrengung. Er kämpfte gerade mit einem besonders hartnäckigen Aquamarin, als ein lautes Dröhnen durch die Höhle hallte. Quinn riss erschrocken die Augen auf.
»Was war das?«
fragte er Claire verdattert.
»Das war doch nicht etwa ein Steinrutsch?«
»Ich weiß es nicht.«
Wieder grollte es laut. Ein Schrei, der ihm durch Mark und Bein fuhr, den er weder Mensch noch Tier zuzuordnen vermochte, drang vom Höhleneingang zu ihnen herein. Claire versuchte ihn zurückzuhalten, doch Quinn hatte seine Spitzhacke fallen gelassen und war in Richtung der Schreie geschwommen. Bei den Göttern, was auch immer dort draußen vor sich ging, er wollte helfen. Er wollte, dass diese furchtbaren Laute aufhörten. Schürferinnen kamen ihm entgegen, schwammen kopflos umher.
»Alle in den hinteren Teil der Höhle! Los, versteckt euch!«
brüllte Hypatia durch den allgemeinen Aufruhr. Aber Quinn dachte gar nicht daran, sich zu verstecken. Er musste helfen.
»Quinn!«
Hypatia griff nach seinem Arm, doch er hastete zum Höhlenausgang. Die Schreie wurden immer lauter. Gänsehaut breitete sich auf seinem Körper aus. Am liebsten hätte er sich die Ohren zugehalten, um das Kreischen auszublenden. Als er aus der Höhle hinaustrat, blieb er wie zu Steinerstarrt stehen. Die Götterkrabben. Sie wurden von drei mammutgroßen Tiefseeskorpionen angegriffen, deren schwarzbraune Stacheln auf sie herunterschossen und ihr tödliches Gift in sie hineinpumpten. Blut waberte in kleinen blauen Wolken aus ihren aufgerissenen Wunden. Hilflos musste Quinn mit ansehen, wie der Krebs, der ihn die letzten Tage über so zuverlässig von Castalia zu den Höhlen getragen hatte, von einem der Skorpione mit den Fangarmen gegen einen Felsen getrümmert wurde, wo er leblos liegen blieb. Tränen schossen Quinn in die Augen. Er musste irgendetwas unternehmen. Nur was? Ohne zu wissen, was er tat, beschwor er einen Feuerball. Zumindest versuchte er es, denn außer einem Zischen brachte er nichts weiter zustande. Großartig, das hätte er sich auch denken können. Keine der vier anderen Magien würde ihm hier weiterhelfen können. Aber einen Wasserschutzzauber kannte er nun mal auch nicht. Während Quinn fieberhaft überlegte, was er tun konnte, hatte ihn einer der Skorpione entdeckt. Mit bedrohlich erhobenem Stachel und markerschütterndem Kreischen krabbelte er auf Quinn zu. Aus dem Augenwinkel sah Quinn etwas aufblitzen. Eilig ergriff er eine auf dem Boden zurückgelassene Spitzhacke und stürzte sich auf den angreifenden Skorpion, seinen tödlichen Stachel fest im Blick. Quinn hatte nicht viel Zeit zu überlegen, duckte sich unter einem Hieb der schweren Schere weg und rammte ihm die Spitzhacke mit aller Kraft in eine weiche Stelle an der Unterseite. Der Skorpion brüllte auf und drehte sich so überstürzt weg, dass er Quinn mit seinem mächtigen Hinterleib von den Füßen schleuderte. Ein heftiger Schmerz durchfuhr ihn. Er bekam kaum noch Luft. Schwarze Flecken tanzten ihm vor den Augen. Völlig benommen wälzte Quinn sich auf den Boden, als er bemerkte, dass ein riesiger Giftstachel auf ihn zuraste. Schnell rollte er sich zur Seite und rappelte sich auf. Keinen Moment zu früh. Da, wo er eben noch gelegen hatte, riss der Skorpion gerade seinen Stachel aus dem Sand. Wütend über das verfehlte Ziel schrie er Quinn an. Die anderen beiden Skorpione durch ihren Kampf angelockt, ließen von den Krebsen ab, die im Inneren der Höhle Schutz suchten. Wenigstens hatte sich sein Opfer gelohnt, schoss es Quinn im Angesicht der drei angriffslustigen Ungetüme durch den Kopf. Alles, was ihm zu tun blieb, war, um sein Leben zu schwimmen und zu hoffen, sie würden ihm folgen. Er wich dem nächsten Angriff aus und tauchte unter einem der Skorpione hinweg. Durch ihre schiere Größe schwerfällig und ungelenk kamen sie sich gegenseitig in die Quere. Aber Quinn wusste, wenn sie erst einmal zur Verfolgung angesetzt hatten, konnten ihm nur noch die Götter helfen. Das Bild seiner toten Reitkrabbe vor Augen erfüllte ihn mit einer solchen Wut, dass er angetrieben von der Kraft des Zorns schneller schwamm als jemals zuvor. Fischschwärme stoben in alle Richtungen auseinander, als Quinn von den drei Skorpionen verfolgt angeschossen kam. Er hatte keine Ahnung, wo er hinschwamm. Höhle! Hier musste doch irgendwo eine Höhle sein, in der er sich verstecken konnte. Die Skorpione waren ihm bereits gefährlich dicht auf den Fersen. Angsterfüllt schaute er sich um. Er schwamm um einen Felsen herum und fand sich in einer kleinen Bucht wieder. Die Seeanemonen um ihn herum zogen sich schützend in sich zurück. Aber für ihn gab es auch hier kein Versteck. Ein schrilles Kreischen sagte ihm, dass die Skorpione die Bucht ebenfalls erreicht hatten. Mit Schrecken wurde ihm bewusst, dass er in der Falle saß. Langsam drehte Quinn sich zu seinen Angreifern um, bereit für alles, was da kommen mochte. Doch statt der Skorpione stand ihm eine flüssig-weiße Nebelwand gegenüber.
»Was bei den Göttern?«
Er stockte. Der Dunstschleier breitete sich weiter aus, bis Quinn nicht mal mehr die eigene Hand vor Augen sah. Er konnte nur noch das klackernde Geräusch der Skorpionbeine auf den Felsen hören, die aufgebracht nach ihm suchten. Ihm lief es eiskalt den Rücken hinab. Dieses Geräusch würde er sicher nie wieder vergessen. Der dichte Nebel machte es unmöglich zu sagen, wie viel Zeit vergangen war. Er schien alles Lebendige geschluckt zu haben. Als er sich endlich wieder lichtete, waren die Skorpione verschwunden. Noch etwas misstrauisch suchte Quinn seine Umgebung ab. Die geöffneten Seeanemonen und die zahlreichen Fischschwärme versicherten ihm, dass die Skorpione tatsächlich weg waren. Endlich konnte er zu den Kardeshöhlen zurückschwimmen, um nach den anderen zu sehen.
»Quinn, dem Wasser sei Dank, du lebst!«
Claire stürmte auf ihn zu und umschlang ihn mit einer festen Umarmung.
»Wo sind die anderen? Geht es allen gut?«
fragte Quinn. Sie nickte.
»Die Schürferinnen sind auf dem Weg, die toten Tiere mit Hilfe der Verbleibenden zu den Höhlen der Götterkrabben zu bringen, um sie dort beizusetzen.«
Sie schaute ihn traurig an.
»Wir sollten zusehen, dass du schleunigst zurück zum Turm kommst. Nach allem, was du erlebt hast, brauchst du Ruhe.«
Quinn nickte erschöpft. Er war traurig, unendlich traurig. Das Leiden der Krebse hatte ihm schwer mitgenommen, die furchtbaren Schreie, das Böse an diesem heiligen Ort. Es fühlte sich für Quinn fast wie Verrat an, auf einer anderen Krabbe nach Castalia zurückzureiten. Er war froh, dass Claire ihn nicht mit Fragen löcherte. Auf dem Rückweg sagte keiner der beiden ein Wort.